NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Heute mit Miron Tenenberg. Die ARD-Serie Die Zweiflers hat seit der Erstausstrahlung Anfang des Monats für viel Aufsehen gesorgt.
Also, hört mir bitte zu. Bis ganz zum Ende.
Bei dem International Series Festival in Cannes hat die Serie gleich drei der begehrten Preise gewonnen. Darunter auch den Hauptpreis als beste Serie des Jahres. Doch der Schöpfer und Showrunner der Zweiflers, David Hadda, bleibt dennoch bescheiden.
Das sind immer ganz tolle Momente und Erfahrungen und ich freue mich, dass die Serie, aber auch das Team und alle, die daran mitgewirkt haben, hier ausgezeichnet werden. Aber man darf solche Sachen nicht überbewerten und ich persönlich einfach, ich mache keine Inhalte, keine Stoffe, keine Serien für die Preise. Und wenn aber dann solche Preise vergeben werden, freue ich mich natürlich. Also ich möchte jetzt gar nicht undankbar wirken. Wir freuen uns alle extrem darüber. Genau, nur möchte ich auch nicht zu hoch aufhängen.
Das ist auch nicht nötig, denn die Serie spricht für sich selbst. In etwas überzeichneten und opulenten Bildern geht es um das Unternehmen der Familie Zweifler. Daher der Serienname Die Zweiflers. Ein jüdisches Deli in Frankfurt am Main, also ein Delikatessenladen, in dem es jüdisch geprägte Feinkost gibt. Hier wird gemenschelt, gelacht und geweint.
Es ist das Beste, glaubt mir. Ich hatte schon einige Angebote, aber diesmal wird es beschicke abzulehnen. Die werden ausbezahlt, ich komme in den Aufsichtsrat und fertig.
Aber Opa, das ist dein, das ist unser Lebenswerk, wir haben alle hier gearbeitet.
Entschuldige, ich arbeite immer noch hier, Dana.
Es geht aber hier nicht um Romantik, Dana, es geht um Business.
Es steht ein Generationswechsel an, im Laden, aber eben auch in der Familie Zweifler. Ein ganz normaler Alltag mit fast normalen Herausforderungen also. Und dennoch ist es ein Blick auf einen ganz speziellen Frankfurter Mikrokosmos, in dem David Hadda auch sozialisiert wurde. Natürlich gibt es auch einige Parallelen zu seinem Leben, aber es bleibt eine fiktionale Geschichte, wie er sagt.
Das ist nicht autobiografisch, also das ist nicht meine Familiengeschichte. Ich habe leider keine Großeltern, die ein Delikatessengeschäft hatten, das ich übernehmen könnte. Und das Wichtigste ist, dass wir auf der einen Seite hochgradig authentisch sein wollten. Das heißt, die Menschen sprechen so, wie sie irgendwie sprechen. Die Großeltern sprechen das Jiddisch, was diese Großeltern auch gesprochen haben. Das war das Allerwichtigste. Gleichzeitig wollte ich aber auch stilisieren und nichts Doku-Realistisches machen, sondern auch bewusst mit Klischees und Stereotypen spielen und brechen.
Also geht's nur ums Geld oder ist was mit dem Herzen, Opa?
Wo ist mit deinem Herz? Bist du gewöhnt bei Professor Meyer?
Es ist gut nicht mit meinem Herz.
Soll ich ihm unriefen?
Es geht mir gut.
Mir sagst du gut nicht, da? Wer bin ich?
Sei realistisch. Wir sind ja nicht auf ewig auf die Erde.
Es ist doch was mit dem Herz.
Ja, da müsste man erst mal ein Herz haben.
David Hadda hat sich bewusst für eine Geschichte in einem Feinkostladen entschieden.
Ich liebe Essen. Ich finde, Essen ist eine sehr schöne Angelegenheit, über die auch ganz viel Kultur vermittelt werden kann, die ästhetisch ist, die aber auch ganz viel Unwohlsein transportieren kann, wenn man zu viel isst. Und ich mochte einfach diese Idee und auch diese Fiktion dann hier anzustellen. Okay, was wäre, wenn es so einen Feinkostladen, so einen Deli auch in Deutschland gäbe?
Denn so führt er aus, im Vergleich zu den USA gäbe es so etwas hier in Deutschland eigentlich nicht. In Amerika gehören Bagels mit Lachs und Cream Cheese, Matzo Ball Soup oder Kugel ganz selbstverständlich zur Essenskultur. Authentizität sei ihm wichtig, betont Hadda.
Und wir haben das Deli in Frankfurt gedreht, in eine Apfelweinwirtschaft, das Lokal heißt Zum gemalten Haus, ein absolutes Traditionslokal auf der Schweizer Straße, ich glaube auch in vierter Generation. Also mehr Frankfurter Lokalkolorit geht nicht. Und dort dann einfach auch kreativ sich die Frage zu stellen, okay, wie bringen wir jetzt hier den jüdischen Deli-Twist rein? Das hat viel Spaß gemacht und ja, ist dann zu dem geworden, was es am Ende ist.
Und dennoch scheint es auch eine Reflexion zu sein von Fragen, mit denen sich David Hadda beschäftigt.
Dass wir in etwas hineingeboren werden, wofür wir nichts können und man sich daran abarbeitet an der Frage, okay, wie viel von dem ist wirklich ein Teil von mir oder von meiner Identität? Wie sehr kann ich mich davon emanzipieren, meinen eigenen Weg gehen? Und dann gibt es auch immer wieder Momente im Leben, die einen das wieder in Frage stellen lassen oder wo man glaubt, Antworten gefunden zu haben, dass die dann aber trotzdem aufs Neue gestellt werden, wie zum Beispiel, wenn man Kinder bekommt, so wie auch unsere Hauptfigur in der Serie. Plötzlich stellen sich gewisse Fragen, wo man dachte, schon Antworten gefunden zu haben, aufs Neue.
Aber Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht.
Leo, was für Schnitt?
Nun, alles gut, sind noch die Treppen, noch nicht
mehr. Die Treppen. Meine ältere Schwester hat geschwankt in Sibirien, so Steine geschleppt war, minus 20 Grad. Da hat sie ihr drittes Kind verloren.
Mami, niemand verliert hier ein Kind.
We not but what?
David Hadda hätte bemerkt, dass über die Generationen hinweg oft ähnliche Fragen gestellt würden. Oft wäre es in seiner Familie ums Ankommen und Weggehen gegangen. Sich neu orientieren, neu anfangen, wieder von vorne beginnen. Ein Prozess, den auch er hat in die Serie einfließen lassen.
Aber ich habe diese Antworten gar nicht und mir geht es eher darum, mehr Fragen zu stellen, also sich damit zu beschäftigen, Sachen zu hinterfragen, permanent alles immer wieder aufs Neue. Und ja, das ist, glaube ich, so, was im Kern sich für mich am echtesten anfühlt.
Und obwohl das eben alles fiktional sei, erklärt David Hadda, gäbe es doch eine Figur, die ihm persönlich sehr nahe geht.
Es gibt eine Reihe von wirklich sehr, sehr schönen Szenen, die mich persönlich berühren. Also um jetzt auch wieder darauf zu kommen, wie nah es an einem selbst ist. Die Großmutter ist tatsächlich schon in vielerlei Hinsicht sehr nah an meiner eigenen Großmutter gewesen. Die war der vielleicht misanthropischste Mensch, den man sich vorstellen kann. Sie hat alles und jeden gehasst, bis auf mich. Das heißt, alle Szenen aber zwischen ihr und dem Enkelsohn, also gespielt von Aaron Alteras, der wirklich das so großartig macht, und auch die Großmutter gespielt von Eleanor Reese aus New York. Die beiden, die Szenen zwischen der Großmutter und dem Enkel, die berühren mich alle extrem. Vor allem die eine Szene in Folge 4, wenn sie von ihrer Krankheit erfährt und sie ihn fragt, dachtest du, wir leben für immer? Und er sagt ja irgendwie schon.
Was willst du jetzt tun?
Oh, das ist eine narrische Frage. Was heißt, was sie fratieren? Verstehe. Narelle, das Gedenk, das mir will sein, du, auf Eibig.
Ja.
Die Großmutter nahm im Leben des Filmemachers eine sehr fürsorgende und mütterliche Rolle ein. Vielleicht hat sie auch deshalb in der Person der Lilka Zweifler so eine starke Rolle erhalten. Ohnehin habe er immer zu seinen Großeltern aufgeschaut. Alle waren Shoah-Überlebende und daher für ihn heldengleich, auch wenn der Umgang mit ihnen manchmal emotional herausfordernd gewesen wäre, wie er auf Nachfrage sagt. Das war es übrigens auch nach den terroristischen Angriffen der Hamas vom 7. Oktober, denn genau zu diesem Zeitpunkt fanden die Dreharbeiten zu den Zweiflers statt.
Natürlich hat das Massaker am 7. Oktober einen riesen Einfluss auf unser Team gehabt, auf mich persönlich gehabt. Wir haben Familie dort zu der Zeit. Meine Schwester lebt in Israel. Meine Eltern waren zu der Zeit da. Von den Schauspielern haben ganz viele Familie und Bekannte in Israel haben dort gelebt. In der Crew genauso. War ein hoch emotionale und ja, natürlich auch traumatische Situation, in der es irgendwie trotzdem gut getan hat, dass wir so zusammen waren und irgendwie an der Serie arbeiten konnten. Aber natürlich hingen die ganze Zeit Leute am Handy und verfolgten die Nachrichten. Und es hat uns aber irgendwie trotzdem auch bestärkt und zusammengeschweißt.
Auf die eigentliche Geschichte, sprich das Drehbuch, hätte das jedoch keinen Einfluss gehabt, wie David Hadda betont.
Diese Geschichte war vor dem 7. Oktober genauso relevant und aktuell, wie sie nach dem 7. Oktober gibt. Diesen Nahostkonflikt gibt es schon lange, Antisemitismus gibt es noch länger und das war sozusagen meine Antwort darauf.
Kurz darauf hat David Hadda jedoch eine spezielle Situation am Set erlebt.
Wir haben eine Woche nach dem 7. Oktober in Frankfurt die Synagogenszene gedreht in Folge 2. Und das war einfach insgesamt eine sehr spezielle Situation, weil in Berlin zu der Zeit teilweise Molotow-Cocktails auf Synagogen flogen. Das heißt, die Sicherheitslage war schon extrem angespannt. Die Securities in der Synagoge und die Polizei hatten sich, glaube ich, schon jetzt Besseres vorgestellt, als jetzt ein aufgeregtes Filmteam noch irgendwie betreuen zu müssen. Wir haben den Kantor, das ist auch der echte Kantor der Frankfurter Synagoge, aus Israel einfliegen lassen. Das war auch nicht klar, ob das klappt überhaupt. Eine Woche danach nur El Al geflogen, die anderen Fluggesellschaften haben die Flüge eingestellt. Und das hat dann geklappt und von daher war das sozusagen in dieser Synagoge mit den Komparsen, die da waren, teilweise auch Gemeindemitglieder. Das war schon ein sehr spezieller und auch emotionaler Moment. Und auch da wieder, kurze Zeit später, stelle ich fest, dass außen an der Synagoge ein Graffiti gesprayt wurde mit einer Zielscheibe.
Die Geschichte um das Deli in Frankfurt ist eine fiktionale Fantasie. Die Zweiflers zeigen ein recht normales jüdisches Familienleben in einer Welt, in der diese Normalität wieder einmal ganz real bedroht wird. Die sechsteilige Serie Die Zweiflers können Sie in der ARD-Mediathek schauen und wir hören jetzt den Titel Hana Mashu Ali Yaman vom jemenitisch-israelischen Schwestern-Trio Awa. Dieser Song kommt übrigens auch in der Serie Die Zweiflers vor, die sogar einen Preis in Cannes für die einzigartige Musik erhalten hat. Sie hörten das schwesterliche Trio Awa aus Israel mit dem jemenitischen Titel Hana Mashu Ali Yaman. Jetzt zeugen die aktuellen Meldungen.
Nach dem Liken von umstrittenen Posts im Zusammenhang mit dem Gazakrieg sollen die zuständigen Gremien der Technischen Universität Berlin voraussichtlich kommende Woche über die mögliche Abwahl von Unipräsidentin Geraldine Hauch entscheiden. Das erklärte der Universitätskanzler Lars Overdiek im rbb-Inforadio. Rauch habe mit ihrem Verhalten auf der Plattform X einen erheblichen Reputationsschaden für die Uni verursacht. Zentralratspräsident Josef Schuster hatte zuvor den Rücktritt Rauchs gefordert. Die Universitätspräsidentin hatte behauptet, ein von ihr gelikedes Bild von Israels Ministerpräsident Netanyahu mit einem Hakenkreuz nicht bemerkt zu haben. Das sei nicht nachvollziehbar, sagte Schuster in einem Interview mit dem Fernsehsender Welt. Am Mittwoch hatte Geraldine Rauch sich für den Like entschuldigt. Sie hätte das Foto nicht gesehen, sondern nur den Text, der einen Waffenstillstand im Gazastreifen fordert. Wenige Tage zuvor hatte der Zentralrat die Ernennung des Historikers Uffe Jensen zum Antisemitismusbeauftragten der TU kritisiert. Dieser hatte sich in seiner Einschätzung der Angelegenheit auf die sogenannte Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus bezogen und nicht auf die international anerkannte Definition der IHRA. Dies sei an Absurdität kaum zu überbieten, so Schuster. Frankreichs Präsident Macron hat die hartnäckigen Verfolger von Nazi-Verbrechern Beate und Serge Glasfeld mit hohen französischen Auszeichnungen geehrt. Das deutsch-französische Paar erhielt die Ehrungen während Macrons Staatsbesuch in Berlin. Die Glasfelds hätten mit ihrem jahrzehntelangen Einsatz dafür gesorgt, dass Verantwortliche der Judenverfolgung verurteilt worden seien und die Opfer ein Gesicht und ein dauerhaftes Gedenken erhalten hätten, sagte Macron. Beate Glasfeld wurde zum Großoffizier der Ehrenlegion ernannt, Serge Glasfeld erhielt das Großkreuz der Ehrenlegion. Die Glasfelds sorgten für die Enttarnung untergetauchter NS-Verbrecher und wurden deshalb als sogenannte Nazi-Jäger bekannt. In den 1970er Jahren spürten sie den wegen seiner Grausamkeit als Schlächter von Lyon gefürchteten Gestapo-Chef Klaus Barbie auf. Neben Simon Wiesenthal gelten die Glasfelds als die bekanntesten Verfolger von NS-Verbrechern. Die Aufklärung über Judenhass ist nach Ansicht des Chefs der Gedenkstätte Buchenwald, Jens Christian Wagner, auch Aufgabe der Kirchen. Sie seien aufgefordert, Bildung über historischen kirchlichen Antisemitismus und Antijudaismus zu vermitteln, um damit für heutigen Antisemitismus zu sensibilisieren, sagte er auf dem Katholikentag in Erfurt. Ausdrücklich dankte er den Kirchen, dass sie sich in der gegenwärtigen Situation so klar gegen Antisemitismus positionierten. Der Beauftragte der Deutschen Bischofskonferenz für die religiösen Beziehungen zum Judentum und Erfurter Bischof Ulrich Neimeyer ergänzte, wenn Juden hier sagten, dass sie sich in Deutschland nicht mehr sicher und zu Hause fühlten, dann müsse uns das erschrecken. Viele Menschen in Deutschland würden gar keine Juden persönlich kennen. Genau das sei aber wichtig. Die jüdische Gemeinde Kiel hat vergangenen Sonntag ihre neue Synagoge und das Gemeindezentrum Mishkan Shalom eingeweiht. Die Landesbischöfin der Nordkirche Christina Kühnbaum-Schmidt sagte in ihrem Grußwort, jüdisches Leben und jüdische Kultur blühe wieder auf in dem Land, in dem jüdisches Leben einmal ausgelöscht werden sollte. Landtagspräsidentin Christina Herbst erklärte, der Kampf gegen Antisemitismus verlange nach weit mehr als nur nach Worten. Seit ihrer Gründung 2004 konnte die jüdische Gemeinde in Kiel ihre Gottesdienste nur in provisorischen Räumen feiern. Der Umbau des jetzigen Gebäudes und die Anmietung wurden aus Eigenmitteln, Spenden, Stiftungsgeldern und öffentlichen Fördermitteln finanziert. Die Zahl der Israelis, die die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen, steigt. Wie das zuständige Bundesverwaltungsamt bestätigte, wurden in den ersten 4 Monaten dieses Jahres bereits rund 6.900 Anträge auf sogenannte Wiedergutmachungseinbürgerungen von Menschen mit Wohnsitz in Israel gestellt. Im Jahr 2023 waren es insgesamt 9.100. Die Zahl der Anträge steigt seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2021 kontinuierlich. Sie steht nach dem Grundgesetz Menschen zu, die im Nationalsozialismus verfolgt und ausgebürgert wurden, sowie deren Nachfahren. Nach Israel werden die meisten Anträge auf eine Wiedergutmachungseinbürgerung von Menschen mit Wohnsitz in den USA gestellt. Auch aus anderen europäischen Ländern werden jährlich hunderte Anträge gestellt. Besonders hoch war die Zahl, nachdem Großbritannien aus der EU ausgetreten war. Soweit die Meldungen.
Das war Shabbat Shalom mit Miron Tenenberg. Aus Hamburg folgt jetzt der Militärrabbiner Nils Ederberg mit seiner Bibelauslegung.
In Parashat Bechukotai, dem Tora-Abschnitt dieser Woche, finden wir neben konkreten einzelnen Geboten auch die allgemeine Ermahnung: Wenn ihr Gottes Gebote befolgt, wird es euch gut gehen. Wenn ihr gegen Gottes Gebote handelt, so geht es euch schlecht. Konkret: Entweder gibt es gutes Wetter und wir leben satt und in Frieden in unserem Lande, oder es gibt Missernten, wir hungern und werden ins Exil vertrieben. Meine erste, fast automatische Reaktion ist: Das ist doch schwarze Pädagogik, die von Lohn und Strafe spricht, während das Wetter und die Politik doch nicht wirklich von Gott gelenkt werden, je nachdem, wie wir uns verhalten. Meine zweite Reaktion aber ist, noch einmal genauer nachzudenken. Dass Gott das Wetter lenkt, um uns zu belohnen oder zu bestrafen, erscheint nicht überzeugend. aber dass Handlungen Konsequenzen haben, eben doch. Hier ist nicht die Rede vom Geschick des Einzelnen, der nach dem Tode in den Himmel kommt oder in die Hölle. Im biblischen Denken geht es um das Volk als Ganzes. Auch geht es nicht um ein Leben nach dem Tode, sondern um das Leben im Hier und Jetzt. Das können wir nachvollziehen. Wenn kein innerer Friede herrscht, dann kann auch die Wirtschaft nicht funktionieren und es herrscht Not. Wenn kein äußerer Friede herrscht, so sterben nicht nur Menschen im Kampf, sondern es gibt Vertreibung und Hungersnot. Biblisch aber gilt beides. Die Aufforderung an den Einzelnen, Gutes zu tun, und die Verantwortung des Volkes, der Gemeinschaft, kollektiv für ihr Handeln einzustehen. Diejenigen, die heute Israel vorwerfen, ein kolonialistisches Projekt des Westens zu sein, das einem anderen Volk sein Land gestohlen habe, die daraus folgern, dass Israel und seine 8,5 Millionen Bewohner kein Existenzrecht haben, die alle Gräueltaten, Morde und Vergewaltigungen als berechtigten Kampf von Freiheitskämpfern ansehen, die denken nicht nur kollektivistisch, sodass die Handlungen der Einzelnen irrelevant sind, sondern sie setzen auch einen ideologischen Rahmen, in dem es völlig egal ist, wie Israel und das jüdische Volk heute handeln. Das Urteil ist schon gesprochen. Der Lackmustest für alle Religionen und Ideologien ist, ob sie dem alten stalinistischen Prinzip folgen, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Ob sie Mord und Elend heute damit rechtfertigen, dass in einer glorreichen Zukunft die Welt perfekt sein werde. Das biblische Gottesbild des belohnenden und strafenden Patriarchen können wir heute bestenfalls als Metapher verstehen. Die Frage des guten Handelns aber ist so aktuell, wie sie damals war. Der Ausgangspunkt biblischer Ethik ist die Erinnerung daran, dass wir Sklaven in Ägypten waren und Gott uns aus der Sklaverei geführt hat. Die Solidarität mit den Schwachen ist der Ausgangspunkt für unser Handeln. Jede und jeder ist für seine eigenen Taten verantwortlich. Aber wir leben auch in Gemeinschaften, deren Schicksal zusammenhängt. Deutschland konnte 2 Weltkriege führen, die neben Millionen von anderen Toten auch die Ermordung von 6 Millionen Juden brachten. Trotz dieser schrecklichen Verbrechen war die weitere Existenz des deutschen Volkes nicht in Frage gestellt. Es ist hier in der Mitte Europas gar nicht vorstellbar, dass viele kleinere Völker in ihrer Existenz bedroht sind. Für das jüdische Volk war die bloße Existenz immer gefährdet. Umso wichtiger ist es, dass die Tora die Zukunft des Volkes nicht aus einer Position der Macht und Überlegenheit sieht, sondern an die Erfüllung der Gebote Gottes, an Recht und Gerechtigkeit koppelt.
Sie hörten den Militärrabbiner Nils Ederberg aus Hamburg. Zum Schluss hören Sie Pietro Lee. Übersetzt lautet der Text: Öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit, dass ich einziehe und Gott danke. Es singen die 3 Kantoren.
Pietro Lee. Shar la Adonai tzadikim yavovo pituli sharei tzedek avova modeya ze hashar Haita le rosh pina nagil la na nagil me et adonai nagil la hai
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.